Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. 20 Jahre wird Wikipedia alt, 90 Jahre Nora Iuga, die Grande Dame der rumänischen Poesie und dann die französischen Jubiläen in diesem Jahr. Proust 150 Jahre und 200 Jahre Flaubert und Baudelaire. Darüber werden wir sprechen in dieser Fazitstunde und hören werden wir unter anderem diesen Song Miracle of Life von Bright Eyes, der US-Band von Conor Oberst. Mit Anfang des Jahres haben wir hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur die kleine Reihe Imagine begonnen, mit der wir ein bisschen die Fantasie anregen wollen, und zwar die Fantasie von Kuratorinnen und Kuratoren. Wir fragen, welches Ausstellungsprojekt würden Sie denn gerne mal umsetzen, wenn es keinerlei Zwänge gäbe, keine finanziellen Einschränkungen, keine zeitlichen oder sonst wie organisatorischen Probleme und selbstverständlich, wenn es kein Corona gäbe. Diese fantasieanregende, man kann auch sagen utopische Frage, möchte ich heute mit Stefan Weber erörtern. Der Islamwissenschaftler ist Direktor des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin und er ist jetzt zugeschaltet. Herr Weber, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Museumsinsel in Berlin, der Umbau des Pergamon-Museums kommt voran. Sie bekommen für Ihr Museum 2025 dreimal so viel Ausstellungsfläche, glaube ich. Zeit also, mal einen Traum zu erzählen oder einfach mal zu träumen. Welche Ausstellungsidee würden Sie denn wahnsinnig gerne mal realisieren?
Ja, das sind so viele, aber so ein bisschen habe ich ein Lieblingsobjekt, was aus Syrien kommt, aus Aleppo. Da habe ich lange gelebt und ich habe viele solche Altstadthäuser besucht und erforscht, aus denen auch unser Aleppo-Zimmer kommt. Und das ist schon was ganz Einmaliges. Es ist nicht so riesig groß wie der Pergamon-Altar und es schaut so nach außen, sondern mehr nach innen. Ist 7,50 Meter breit, aber irgendwie aufgeklappt stehen, also Wände drin, 10 Meter lang sind die. Und überall, über 3 Meter Höhe, sind Malereien an langen Paneelen aufgezogen, Dutzende und Aberdutzende von Malereien. Und man muss praktisch in das Zimmer hineingehen. Und das ist so, wenn man jetzt ins Museum der Islamischen Kunst kommt, von Ishtar-Tor die Treppe hoch, ist das auch schon so ein Hineintauchen. Und das wollen wir nochmal herausarbeiten, denn wenn man hineinschaut, dann direkt gegenüber sieht man schon Paneelen, die einen so ein bisschen komisch vorkommen, denn da ist so eine Abendmahlszene, aber alle haben Turbane auf, hatten sie ja wahrscheinlich auch. Und verschiedene Szenen, die wir aus der christlichen Geschichte kennen, sind dort aufgezeichnet, aufgemalt, wunderbaren, tollen Farben, mit prachtvollen Gewändern, natürlich in der östlichen. Diese Szenen sind aber auch Szenen wieder, die Muslime genauso gut finden wie Christen. Letzte Abendmahl, Maria spielt mit Jesus im Tempel, Abraham und Isaak oder Ismail. Das sind so alles christliche Elemente dieses Zimmers von einem Aleppiner, der wahrscheinlich Armenier war. Der hieß Isa ibn Butrus. Und auf der anderen Seite höfische Szenen. Da gibt es eine Jagd mit großem Gewehr auf dem Schneegeparden, Grillfeste, ein Herrscher thront, lässt sich abgeschlagene Köpfe servieren. Also ganz gruselige Szenen zum Teil. Und dann überall kleine Medaillons mit Tieren, Gauklern, verschiedenen, auch mystischen Elementen. Also man sieht so ein bisschen so die Exotis des Alltäglichen, Gaukler und Europäer und ein Tanzbär. Auf der anderen Seite so eine Ästhetisierung von wunderbaren Wesen, die es gar nicht gibt anscheinend für Menschen vor 400 Jahren vielleicht doch, wie Drache, Phönix, Löwen und Hirschschillings. Das sind alles so chinesische Elemente, die mit in die islamische Kunst hineingekommen sind.
Das alles ist zu sehen im Aleppo-Zimmer. Das geht auf das frühe 17. Jahrhundert zurück in Ihrem Museum, ein Prunkstück in Ihrem Museum, dieses Aleppo-Zimmer. Was würden Sie denn jetzt mit diesem Zimmer, mit dieser Wandverkleidung denn machen, Herr Weber?
Ja, es gibt so mehrere Dinge. Einerseits ist dieser Raum. Der Raum ist so ein bisschen wie, man kann nicht das vergleichen mit einer gotischen Kathedrale, die ja nicht nur der unglaublich tolle Raum ist, sondern da gibt es eine Inszenierung drin. Gerüche, Licht, Ton, Orgeltöne. Und auch dort in diesem Zimmer gab es immer Soirees abends aus multiethnischen, multireligiösen Gruppen zusammengesetzt, lokale Traditionen und ein östliches Crossover spielend. Gleichzeitig aber auch der Geruch von Blumen, Jasmin, Orangenblüten aus dem Hof rüberströmen, das Plätschern des Wassers im Haus selber, im Innenhof oder auch im Zimmer selber. Denn all diese Häuser hatten auch Wasseranschluss und Brunnen schon vor 400, 500 Jahren. Was man dort versuchen könnte mit Geruchsstationen, mit Geräuschen, mit Bildern nachzustellen, das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber auch heute ist es schwer, sich nochmal in diesen kulturellen Reichtum damals hineinzuversetzen.
Also ein bisschen ein Entrücken aus der Gegenwart?
Ja, aber vielleicht auch wieder mit der Gegenwart verbinden. Einerseits bleiben wir mal kurz noch beim Entrücken, was die Leute anhatten, wie sie gesprochen haben, wie sie Kaffeetasse gehalten haben, halt nicht mit dem abgespreizten Fingern, sondern auf Fingerspitzen. Es gibt so einen Habitus, was gut ist und was nicht gut ist, how to do and not to do. Diese Dinge findet man auch in Aleppo, in dieser bürgerlichen Kultur damals sehr stark. Das ist was ganz Besonderes, auch nochmal zu hören, was ist der kulturelle Reichtum, das kulturelle Kapital von solchen Gesellschaften. Auf der anderen Seite natürlich wieder heute, ja klar, wie kommt so ein Zimmer nach Deutschland? Das hat damals eine deutsche Aleppiner Kauffrau, Frau Martha Koch, gekauft und dann das Museum verkauft, ist auf Wanderschaft gegangen. Damals wollte man diese alten Vertäfelungen loswerden und wollte man hübschere, so barockmäßige Einrichtungen machen, Stühle rein anstatt Tische. Das war eine Mode in Aleppo, wie in vielen anderen Städten am Osten, anstatt auf Divanen und Kissen zu sitzen. Dieses Wandern, dieser kulturelle Umbruch der Zeit, dieses Wandern hierher, dann aber auch wieder mit der Bedeutung heute für die Menschen, die aus dem Nahen Osten zu uns gekommen sind, ist das dann auch nochmal eine Bedeutung. Wir arbeiten gerade mit Aleppiner Fachleuten an Vorschlägen zum Wiederaufbau von Aleppo. Und das tun wir mit Personen, die diese Fluchterfahrung als Wissenschaftler hatten, bei uns mit angestellt sind und auf einmal wieder dem eine ganz neue Bedeutungswende geben. Und das macht es extrem spannend, diesem Jetzt und Damals diesen Raum auch nochmal einen neuen Sozialraum zu geben.
Herr Weber, in der Theaterszene gibt es sogenannte Reenactments oder auch Immersion. Also Szenen werden nachgestellt oder man taucht ein in eine virtuelle Realität. Geht das in diese Richtung, was Ihnen da so vorschwebt?
Ja, natürlich, man kann das mit, das machen wir auch mit Augmented Reality, dass wir diesen Raum inszenieren können über eine Brille, aber das ist natürlich auch wieder sowas, ja, das kann dann einer machen, aber diese Räume sind ja auch Begegnungsräume gewesen, in denen man das ganz, ja, natürliche Wahrnehmen, die Sinne, den Raum wahrnehmen, den Geruch wahrnehmen, die Musik wahrnehmen, dass diese Dinge viel intensiver und interessanter sind als eine digitale Rekonstruktion, die auch hilfreich sein kann, aber die das nicht ersetzt. Ich würde lieber in die Richtung gehen, sinnliche Erfahrung als Augmented Reality. Mhm. Man kann auch beides machen, warum nicht, wenn man jetzt genug Geld und Raum hat. Sie haben ja gesagt, ich darf alles machen.
Genau.
Machen wir das zusammen.
Ist das Ganze eine Idee aus der Abteilung Museumspädagogik, Herr Weber?
Wir arbeiten als Team. Also wir machen das sowieso, dass Museumspädagogik und Kuratoren zusammenarbeiten. Und bei uns ist so, dass die Kuratoren das natürlich alles im Original kennen. Also ich habe 12 Jahre da gewohnt und habe selber in so einem alten Stadthaus gewohnt mit Hof. Die Gerüche, die fehlen mir. Also der kulturelle Reichtum der Bevölkerung, gerade vor 400 Jahren, die konnten alle Dichtungen, die haben viel Spaß gehabt mit Sprachwitz, mit Musik. Musik ist wirklich eine der großen, herausragenden kulturellen, immateriellen Kulturerben von Aleppo. Aber auch die Küchen, wenn man mal in Aleppo gegessen hat, gerade im Armenierviertel, unglaublich gut. Also da kommt viel zusammen, wo man sagt, das Kunstwerk ist zwar toll, dass es da ist, aber es darüber hinaus ist ja praktisch eine Symphonie der Sinne gewesen und als solche auch gedacht.
Jetzt natürlich noch die Frage, Herr Weber, kann dieser Traum irgendwann Wirklichkeit werden?
Ausschnittsweise leider. Also vielleicht auch Gott sei Dank, weil wir sind keine Disney-Welt. Man muss sich schon wieder in den Museumsraum wieder anders auf Dinge einlassen. Allerdings müssen wir lernen, und das sind wir dabei, und da kommen die Museumspädagogen natürlich mit hinein, multisensitiv zu arbeiten. Das heißt, erstmal schon in der Sprache, nicht einfach Lexikatexte zu schreiben, andere Zugänge in der Sprache in einem sinnlichen Wahrnehmung bereitstellen, damit man zwar nicht das ganze Konzert mitkriegt, aber wenigstens ein paar Teile davon.
Stefan Weber, der Islamwissenschaftler, ist Direktor des Museums für islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Morgen werden wir hier in Fazit mit Jörg-Uwe Neumann sprechen, dem Direktor der Kunsthalle Rostock. Herr Weber, danke für diesen Traum.
Danke Ihnen.
Die Wikipedia ist ein am 15. Januar 2001 gegründetes gemeinnütziges Projekt zur Erstellung einer freien Internet-Enzyklopädie in zahlreichen Sprachen mit Hilfe des sogenannten Wiki-Prinzips. So lautet der erste Satz des Eintrags in dem Internet-Lexikon über sich selbst. Aus Anlass des 20-jährigen Geburtstages sendet Arte am Dienstagabend eine Dokumentation, die seit heute auch online steht, das Wikipedia-Versprechen 20 Jahre Wissen für alle. Unser Kritiker Matthias Dell hat den Film bereits gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Dell, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das Wikipedia-Versprechen, worin besteht denn dieses Versprechen und wird das überhaupt gehalten?
Das Versprechen ist im Prinzip die Utopie des frühen Internets, die von dem Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales in einem Zusammenschnitt im Film wie ein Mantra wiederholt wird.
Stell dir eine Welt vor, in der jeder Einzelne auf dem Planeten freien Zugang zu dem gesamten Wissen der Menschheit hat. Stell dir eine Welt vor, in der jeder Einzelne auf dem Planeten freien Zugang zu dem gesamten Wissen der Menschheit hat.
Imagine a world in which every single person is given free access to the sum of all human knowledge.
Aber diese Utopie relativiert der 50-minütige Film von Lorenza Castella und Jascha Hannover im Laufe der Zeit schon relativ deutlich, wenn er etwa eine Karte zeigt mit erleuchteten Wikipedia-Aktivitäten und dann strahlen vor allem Mitteleuropa und Nordamerika hell. Oder wenn Catherine Mayer von der Wikimedia Foundation am Ende erzählt, dass Wikipedia am Anfang ja gerade der traditionellen Wissenschaft als unseriös galt, heute aber mit dem Vorwurf zu tun hat, dass es der traditionellen Wissenschaft so ähnlich ist, was eben Voreingenommenheit und Exklusivität angeht. Insofern könnte man also schon zum Schluss kommen, dass die Doku findet, das mit dem Wissen für alle stimmt so nicht ganz, aber sie ist dann irgendwie auch sehr freundlich am Ende mit einem Schwenk in die Türkei nochmal zu erzählen, dass es dort wiederum in einem konkreten Fall sehr wichtig ist, dass bestimmte Informationen abrufbar sind.
Wie erzählt denn jetzt, Herr Dell, die Dokumentation die Geschichte 20 Jahre Wikipedia?
Im Wesentlichen mit Talking Heads, also Leuten, die Auskunft geben. Die sitzen alle vor ihren eigenen Bildschirmen, was wir jetzt als Bild aus dem Pandemia gut kennen. Was passt aber auch hier sehr gut, weil das ja die Arbeitsperspektive dieser Leute ist. Also man sitzt am Rechner und arbeitet in diesem globalen Wissensteppich das ein, was man da beitragen kann. Es ist auch schon so, dass da natürlich so prominente Figuren wie der Jimmy Wales vorkommen, aber gleichzeitig ist relativ egal wirkt, also gleichberechtigt, wie da aus verschiedenen globalen Teilen Leute mitreden dürfen. Also insofern passt das also als Bildmittel sehr gut. Dazwischen gibt es ein bisschen Footage und so ein paar bildliche Inszenierungen, die was illustrieren sollen. Wobei ich da am interessantesten fand, dass für die Illustration von gesammeltem Wissen immer noch Bibliotheken herhalten müssen, die also mit ihren Büchern zeigen, wie man Wissen sammelt. Und das ist ja insofern bemerkenswert, weil man eigentlich sagen könnte, schon der Buchdruck vor über 500 Jahren hat eigentlich diese Utopie des Wissens für alle, den Zugang dazu, die eigentlich versprochen.
Sie hatten es ja bereits erwähnt, die Frage von Zugang und Schwerpunkt haben in den letzten Jahren stark die Debatte geprägt. Wie verhält sich der Film dazu?
Er bildet das in der zweiten Hälfte vor allen Dingen schon stark ab. Also wenn es darum geht, wie können westliche Standards von Wissensproduktion in Teilen der Welt gelten, die vor allem durch mündliche Weitergabe von Wissen geprägt sind. Das erzählt etwa der Wikipedianer aus Ghana, Felix Nartey.
Eine Person könnte in meiner Heimat total berühmt sein, wurde aber vielleicht noch nie im Forbes Magazine erwähnt. Ist diese Person deshalb nicht relevant? Ich frage die Wikipedia-Administratoren ständig, wie sie beurteilen wollen, ob jemand in meinem Land von Interesse ist oder nicht.
Und das sind sehr interessante Fragen. Also die Frage, soll Wikipedia nur abbilden, was da ist? Oder ist das schon Aktivismus, wenn sie etwas wie zum Beispiel eine Liste weiblicher Science-Fiction-Autorinnen in die Welt stellen, die halt nicht so prominent sind? Aber um dann wirklich an Punkte zu kommen, wo man die Fragen, wo die brisanter werden und relevanter, dafür ist dann die Dokumentation im Ganzen zu ungefähr. Also die bildet das alles ab, zeigt auch die Kritik, dass Konzerne und Regierungen sich da einmischen und dass es Streits vor Gerichten gibt. Aber wirklich auf einen Punkt zu kommen, wie das zum Beispiel so ein kurzer Ausschnitt aus einer Böhmermann-Sendung gerade im Fall der Liste der weiblichen Science-Fiction-Autorin macht, das tut die Dokumentation nicht.
Und jetzt Ihr Fazit, Herr Dell. Empfehlen Sie diese Dokumentation von Lorenza Castella und Jascha Hannover?
Also auf so einer Übersichts- und Informationsebene, die halt versucht, alles irgendwie abzuwägen und zu verobjektivieren, kann man das bestimmt gut gucken, hat dann so einen Überblick. Aber darüber hinaus, wie gesagt, bleibt es doch irgendwie ungefähr. Und das nicht nur, weil manchmal auch so Jubelcollagen, Globalbilder vorkommen, die so ein bisschen aussehen, als kämen sie selber aus einem Werbefilm für die Wikipedia. Im Grunde kann man sagen, ist die Dokumentation eigentlich wie so ein durchschnittlicher Wikipedia-Eintrag. Man kriegt eine gute Information, aber für alle weitergehenden Fragen, die so ein bisschen zugespitzter sind, was kann objektives Wissen sein, was ein Standards für Relevanz in einer globalen Welt oder auch welche Rolle die Wikipedia in der medialen Plattformökonomie spielen kann, das muss man sich dann woanders zusammensuchen.
Das Wikipedia-Versprechen am Dienstag auf Arte zu sehen, eingeordnet, kritisiert von Matthias Dell. Herr Dell, Dankeschön.
Bitte sehr.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Als die rumänische Lyrikerin Nora Juga 2015 erfuhr, dass sie für ihre Arbeit als Übersetzerin das Bundesverdienstkreuz erhalten würde, da sang und tanzte sie vor Freude. Und da war sie 84 Jahre alt, aber sie fühlte sich einmal mehr jung. Ich schreibe, damit ich nicht denke, so heißt es in einem ihrer Gedichte. Und mit nicht denken meinte die Grande Dame der rumänischen Literatur, sie wolle nicht über traurige Dinge, wie zum Beispiel den Tod ihres Mannes, nachdenken. Morgen feiert Nora Juga, die Dichterin und bedeutende Übersetzerin, ihren 90. Geburtstag. Tobias Wenzel porträtiert sie.
Sie habe zwei Seiten, die ihr Wesen bestimmten, erzählt Nora Juga. Eine optimistisch temperamentvolle und eine träumerisch melancholische. Diese zweite Seite zeigt sich auch in ihrer meist assoziativ entstandenen Lyrik.
Wenn du nicht hier bist, denke ich an den Tod, an jene schwarzen Würfel, die vergessen im Aschenbecher liegen, an Filme, in der Kindheit verlorene Filme, die Absätze deiner Schuhe auf dem Bahnsteig der Metro.
Als Nora Juga diese Verse liest, sitzt sie auf einer Holzbank auf dem Bello-Friedhof in Bukarest, direkt gegenüber der weißen Marmorstatue einer Frau. Die Frau hält einen geschlossenen Schirm in der Hand. Nora Juga lässt plötzlich ihre Beine baumeln, vergnügt wie ein Kind.
Ich liebe sehr diese Frau. Sie gehört ja zu meinen intimsten Kindererinnerungen.
Als Nora Juga 7 Jahre jung war, zeigte ihre Großmutter ihr zum ersten Mal diese Statue, die die Autorin bis heute fasziniert. Auch weil man sich erzählt, die schöne Frau der Statue sei von ihrem Ehemann aus Eifersucht getötet worden. Unzählige Male war Nora Juga hier mit ihrer Großmutter.
So hat die Oma gesagt, wir gehen jetzt zur Dame mit dem Schirm. Es ist ja viel schöner, dass man das einem Kind sagt, als komm, wir gehen jetzt zum Friedhof.
Nora Juga wuchs bei ihren Großeltern in Bukarest auf. Ihr Vater, ein Geiger, und ihre Mutter, eine Balletttänzerin, waren viel unterwegs. Die Familie war davor 3 Jahre gemeinsam in Deutschland, bis sie 1938 wegen der Nazis das Land fluchtartig verließ und nach Bukarest zog. In Rumänien studierte Juga Germanistik und arbeitete als Lehrerin und Journalistin. Später übersetzte sie deutschsprachige Literatur von E.T.A. Hoffmann bis Günter Grass. Vorher veröffentlichte sie erste Gedichte, wurde zensiert. Das habe sich jedes Mal wie eine Abtreibung angefühlt, erzählte Nora Juga einmal. Jahrelang durfte sie sogar gar nichts mehr in Rumänien veröffentlichen. Das sei alles schrecklich gewesen, und doch habe sie in jedem Tag auch etwas Schönes entdeckt, trotz Überwachungsstaat. Ihre langjährige Freundin und Kollegin Hertha Müller, deren Bücher sie ins Rumänische übertrug, hat das immer anders gesehen. Die Securitate, die Diktatur, habe auch das Privatleben vergiftet.
Ich wäre wirklich sehr neugierig, wenn die Hertha jetzt auch nicht mehr über die Sekretate sprechen würde, sondern auch über ein anderes Thema.
Das sagte Nora Juga 2009 im Deutschlandfunk, als Hertha Müller gerade den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen hatte. Im selben Jahr zitierte eine Schweizer Zeitung Juga mit den Worten, die Sekretate sei grässlich gewesen, aber man könne doch nicht schreiben, dass gar kein Platz für Freude da gewesen sei. Daraufhin kam es zum Bruch zwischen Müller und Juga, den wohl zwei bedeutendsten lebenden rumänischen Schriftstellerinnen. Nora Juga gilt als Grande Dame der rumänischen Lyrik, hat aber auch Romane veröffentlicht. Außerhalb Rumäniens wurde sie spät entdeckt, da war sie schon über 70. Die 60-Jährige und der junge Mann heißt der einzige Roman, der von ihr bisher auf Deutsch erschienen ist. Ein zugleich mysteriöses und erotisches Buch. 2020, mit 89 Jahren, betonte Nora Juga nochmal, dass für sie auch in ihrem Alter wenigstens die Vorstellung von Erotik zum Leben dazugehöre. Und beim Spaziergang über den Bukarester Bello-Friedhof dachte sie weniger an den Tod und mehr daran, wie sie als 18-jährige Studentin einen Kommilitonen während eines Gewitters auf diesem Friedhof geküsst hatte.
Es war ja schrecklich und hat geblitzt und so. Und komm, wo verstecken wir uns jetzt? Und dann sind wir hinuntergegangen, nicht? In eine Gruft. Und weil es so dunkel war und weil wir so Angst hatten und es war auch sehr kalt, was hätten wir machen sollen, damit wir uns erwärmen? Und dann haben wir uns umarmt und geküsst. Und eine Stunde lang standen wir dort wie zwei Geliebte, obwohl wir überhaupt nicht ineinander verliebt waren.
Nora Juga, was für eine Stimme. Morgen feiert die Schriftstellerin ihren 90. Geburtstag. Tobias Wenzel hat sie porträtiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Nora Hofbauer.
Deutschland soll eine Gedenk- und Bildungsstätte über den deutschen Vernichtungskrieg und die Verbrechen der Besatzung im Zweiten Weltkrieg erhalten. Der Zweite Weltkrieg und die Verbrechen im deutschen Namen prägen Europa bis heute, sagte Kulturstaatsministerin Grütters der Bild am Sonntag. Deshalb sei es von großer Bedeutung, dass die Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft noch genauer aufgearbeitet, dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werde. Die ersten Schritte zur Umsetzung dieses erinnerungspolitisch bedeutsamen Vorhabens seien nun gemacht. Der Ort der Gedenkstätte ist noch offen. Unter Federführung des Deutsch-Historischen Museums in Berlin soll bis Ende 2021 ein Konzept für Dauer- und Wechselausstellungen entstehen. Der britische Musiker Jerry Marsden, der als Sänger der Band Jerry and the Peacemakers in den 60er Jahren berühmt wurde, ist tot. Das teilte seine Familie mit. Er starb mit 78 Jahren nach kurzer Krankheit, wie es hieß. Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe zählte der Song You'll Never Walk Alone, der seit Jahrzehnten die Vereinshymne des englischen Fußballmeisters FC Liverpool ist. Genau wie die Beatles arbeitete Marsden mit Produzent George Martin und Manager Brian Epstein zusammen. Der Deutsche Philologenverband fordert für 2021 ein vollwertiges Abitur, auch unter Corona-Bedingungen. Die Kultusminister sollten den Ländern dafür mehr Freiheiten gewähren, sagte Verbandschefin Susanne Lynn Klitzing der Welt am Sonntag. Man müsse angemessene Terminverschiebungen für die Prüfungen einplanen und den Lehrkräften eine größere Auswahl bei den Prüfungsthemen geben. Morgen beraten die Kultusminister der Länder über das weitere Vorgehen, am Dienstag die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel. Dabei wird es auch um die Frage gehen, ob, wann und in welcher Form die Schulen nach dem 10. Januar wieder öffnen.
Die Kulturnachrichten waren das von Nora Hofbauer. Und von ihr haben wir gehört, dass Jerry Marsden, der britische Sänger, gestorben ist. Hier hören wir ihn mit You'll Never Walk Alone. Zwei 100. Geburtstage werden in diesem Jahr in Deutschland bestimmt für Aufmerksamkeit sorgen. Josef Beuys und Sophie Scholl. Bei den Nachbarn in Frankreich sieht das 2021 ganz anders aus. Da gibt es eine ganze Reihe wichtiger Jubiläen. Napoleons 200. Todestag steht zum Beispiel auf dem Programm. Coco Chanel ist vor 50 Jahren gestorben. Und dann die literarischen Größen. Gustave Flaubert, der Autor des vielleicht berühmtesten Ehebrecherinnenromans Emma Bovary, wurde vor 200 Jahren geboren. Aus demselben Jahrgang stammt auch der nicht weniger skandalumwitterte Charles Baudelaire. Er hat mit seinen Blumen des Bösen den Grundstein für die moderne europäische Lyrik gelegt. Und schließlich Marcel Proust, der Autor der Suche nach der verlorenen Zeit. Er wurde im kommenden Juli vor 150 Jahren in Paris geboren. Ich bin nun mit Jürgen Ritte verbunden, Literaturwissenschaftler, Professor an der Sorbonne Nouvelle in Paris, Übersetzer, Autor. Herr Ritte, guten Abend.
Guten Abend, Herr Holke.
Wie werden denn solche Jubiläen in Frankreich wahrgenommen? Interessieren Sie denn die literarische Öffentlichkeit auch jenseits literaturwissenschaftlicher Seminare?
Oh ja, sehr sogar. Und es ist eine ganze Reihe an Großveranstaltungen angesagt in der Provinz, in Paris, also in der sogenannten Provinz und in Paris. Alles leider immer unter dem Vorbehalt, lässt Corona das auch alles zu, was man da geplant hat, an Ausstellungen, an Vorlesungsreihen, an Renovierungen von historischen Gebäuden, die mit den Autoren, den dreien, die Sie gerade genannt haben, also Flaubert, Baudelaire oder Proust, zusammenhängen. Lässt Corona zu, dass man diese Feiern so begehen kann, wie man sie geplant hat. Aber sie sind in einem ganz, ganz großen Stil geplant. Beispielsweise für Proust wird es eine große Ausstellung in der Nationalbibliothek geben. Dann gibt es noch eine andere im Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, also im Jüdischen Museum von Paris. Da heißt es dann Marcel Proust du côté de chez sa mère, also in Anspielung auf den Titel du côté de chez Swann, den ersten Band der Suche nach der verlorenen Zeit. Und dort wird oft das jüdische Element im Werk und auch in der Person Marcel Proust angespielt, der ja von einer jüdischen Mutter abstammte. In der Normandie haben sich Le Havre, Rouen, Lyon und sämtliche kleinen Städte, mittleren Städte, Dörfer, die in irgendeiner Weise mit Flaubert zusammenstehen und seinem Werk zusammengetan und planen einen riesigen Veranstaltungszyklus, der über 200 Einzelmanifestationen und auch eine große Ausstellung wiederum dann in Rouen vorsieht. Also alles das soll kommen und alles das ist mehr oder weniger genau datiert, aber eben dieses weniger genau datierte hängt damit zusammen, dass man immer noch unter dem Vorbehalt von Corona steht.
Flaubert, Baudelaire, Proust, um mal bei diesen drei großen Namen zu bleiben, welchen Stellenwert hat denn Literatur und speziell jetzt dieser drei Autoren in Frankreich?
Na, speziell diese drei Autoren sind immer noch die ganz klassischen Schulautoren in Frankreich. Niemand macht ein Abitur in Frankreich, ohne irgendwann einmal ein Baudelaire-Gedicht gelesen zu haben und darüber eine Klassenarbeit geschrieben zu haben oder irgendwann einmal Emma Bovary gelesen zu haben von Gustave Flaubert, den Ehebrecherinnen-Roman, von dem Sie gerade gesprochen haben, ohne Combray, den ersten Teil der gewaltigen Suche nach der verlorenen Zeit von Proust, gelesen zu haben. Also das ist fester Bestand. Und man kann immer den Test machen in Frankreich, das finde ich sehr interessant, ob in Paris oder in kleineren Städten in eine Buchhandlung gehen und schauen, gibt es die Fleur du Mal, die Blumen des Bösen von Baudelaire in einer Ausgabe, gibt es ein Band Proust, gibt es ein Flaubert, es gibt ihn in einer Taschenbuchausgabe, in einer wohlfeilen Ausgabe oder in teuren Ausgaben. Also sie sind auf eine Art und Weise präsent, wie ich es manchmal in Deutschland bedauere, dass von Klassikern, die nicht in der gleichen Art und Weise in jeder Buchhandlung präsent sind. Das ist schon etwas sehr Französisches, glaube ich. Auch die Tatsache, dass die Erinnerung an diese Lektüre nicht unbedingt eine traumatische ist. Ich erinnere mich oft zurück an meine Brecht-Lektüren in der Schulzeit. Ich habe 15 Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen. Offenbar geht das hier etwas besser vonstatten.
Im vergangenen Jahr hatte es ja die Literaturszene in Frankreich schwer. Anders als in manchen Städten in Deutschland sind die Buchhandlungen während des ersten Lockdowns geschlossen geblieben. Im Oktober mussten sie dann erneut schließen und konnten erst kurz vor Weihnachten unter hohen Auflagen wieder eröffnet werden. Welche Spuren hat das denn, Herr Ritte, hinterlassen?
Ganz erstaunliche Spuren, denn wir waren viele, ich sage jetzt wir, weil ich mich ein wenig daran beteiligt habe, die dagegen protestiert haben, dass die Buchhandlungen so radikal geschlossen worden sind im ersten Lockdown. Im zweiten anfangs auch, dann konnten sie zumindest Türverkauf machen, Straßenverkauf machen, weil doch ausreichend Frankreich das Land der kulturellen Ausnahme ist und wir aufgrund französischen Engagements in Europa die Möglichkeit haben, eine Buchpreisbindung zu machen oder andere Dinge zu tun, um Kultur auch zu subventionieren. Alles das stand jetzt wieder auf dem Plan, aber man höre und staune, kurz vor Weihnachten meldete das Branchenblatt Livre Hebdo, dass der Buchhandel im Grunde genommen mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Und das konnte man auch sehen, zumindest in Paris, die Leute standen Schlange vor den Buchhandlungen. Und diese Solidarität der Buchkäufer mit den Buchhändlern war schon erstaunlich. Also viele haben doch beschlossen, lieber bei ihrem Buchhändler Schlange zu stehen und bei ihm telefonisch etwas zu bestellen, als bei Amazon, um diesen Riesen noch etwas fetter zu machen. Also das fand ich eine ganz interessante Entwicklung. Und jetzt zum Jahresende ist die Bilanz, vorläufige Bilanz des Buchhandels, eigentlich relativ gut, muss man sagen. Also es ist kein Anlass zum Jubel, es ist nichts besser geworden, aber es ist weniger schlecht ausgefallen, als man befürchten konnte. So muss man es, glaube ich, formulieren.
Was denken Sie denn, Herr Ritte, werden wir in Deutschland etwas von diesen französischen Jubiläen mitbekommen?
Ja, ganz gewiss. Also einiges ist schon angekündigt. Der Surkamp Verlag wird mit einer Ausgabe von unveröffentlichten Texten von Marcel Proust kommen. Das war in Frankreich 2019 eine kleine Sensation, als sie plötzlich auftauchten. Und das ist also in Vorbereitung, erscheint bei Surkamp in Übersetzung. Es hat in diesem Jahr schon eine Neuübersetzung, eine spektakuläre Neuübersetzung von Flauberts Madame Bovary gegeben. Und der Übersetzer Simon Werle arbeitet seit einigen Jahren an einer Neuübersetzung vom Gesamtwerk von Charles Baudelaire. Also gerade diese drei Autoren sind in Deutschland sehr präsent und haben auch historisch eigentlich eine sehr starke Präsenz in Deutschland immer gehabt. Es sind große deutsche Namen, die mit der Lektüre und mit der Übersetzung und Interpretation dieser Werke verbunden sind. Wir haben da drei große französische Autoren, die die Deutschen sich sehr zu eigen gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr viel davon mitbekommen werden. Vielleicht auch in der Form von Verfilmungen. Das ist ja auch ein Zeichen für die Popularität von Literatur. Proust ist oft verfilmt worden, Flaubert ist oft verfilmt worden. Vielleicht kommt da aber einiges wieder ins Kino oder mindestens ins Fernsehen.
Flaubert, Baudelaire, Proust, wichtige literarische Jubiläen 2021 in Frankreich. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte war das. Herr Ritte, Dankeschön.
Bitte sehr.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die russische Enklave Kaliningrad an der Ostsee, das ist Russlands westlichste Stadt. In ihrem Zentrum überragt seit Jahrzehnten ein Gebäudekoloss die Silhouette, das Haus der Räte. Es steht dort, wo das frühere Königsberg bis zu seiner Zerstörung sein historisches Zentrum hatte. Gleich daneben befand sich einst das Königsberger Schloss. Nun ist entschieden worden, das Haus der Räte soll abgerissen werden und prompt taucht die Frage auf, ob das Schloss vielleicht wieder aufgebaut wird. Eine Reportage von Tilko Gries.
Steht man lange genug vor dem sehr stabilen grünen Bauzaun rund um das Haus der Räte, dann kommen irgendwann die Wachhunde und ein Wachmann. Der Koloss ist nicht zugänglich. Dabei war er ohnehin nie richtig geöffnet. Von 1970 bis zu ihrem Untergang 1991 baute die Sowjetunion an dem mehr als 70 Meter hohen Beton- und Stahlkasten. Kasten ist keine Wertung, sondern eine nüchterne Beschreibung. An diesem Gebäude mit seinen 21 Stockwerken ist praktisch alles eckig. Die beiden großen Türme, die ihm den Spitznamen Roboterkopf eintrugen, die Querverbindungen in großer Höhe, das Flachdach. Der Bau ging manchmal nur schleppend voran, mal fehlte Material, mal das Geld, mal taten sich statische Überraschungen auf. Als nach 1991 keiner mehr etwas von einer Räteregierung wissen wollte, wusste auch niemand mehr so recht, was mit dem Haus zu tun sei. Die Eigentümer wechselten, viele Nutzungskonzepte scheiterten, fast 30 Jahre lang ging das so. Bevor nun die Bagger kommen sollen, lohnt sich jedoch ein genauerer Blick auf die Fassade. Gemeinsam mit Jewgeni Massijenko, der die Baugeschichte des Gebiets Kaliningrad erforscht. Auf den ersten Blick mag das Gebäude unansehnlich und uninteressant erscheinen, aber wenn wir genau hinschauen, dann ist zu bemerken, jede Fensterleibung besitzt eine Akzentuierung. Jedes Fenster wirkt wie eine einzelne Zelle. Und wenn wir hinaufschauen, dann verleihen diese Zellen dem Antlitz einen bestimmten Rhythmus. Das macht es anziehender. Es ist Architektur ihrer Zeit. Man kann sogar sagen, sie ist modisch. Alles nach den Gesetzmäßigkeiten und dem Stil jener Periode. Das war der sowjetische Modernismus, der Brutalismus. Menschen wie Massijenko sind in Kaliningrad mit dem Rätehaus aufgewachsen. Für sie gehört es zur Identität der Stadt, zu ihrer Heimat. Massijenko, heute 34 Jahre alt, kennt noch die wilden Partys, die in dem leerstehenden Bau gefeiert wurden. Und er kennt Extremsportler, die von hoch oben ihre Sprünge machten. Nun aber will Gouverneur Anton Alikhanov ein neues Stadtzentrum, das in der Tat bisher unter seinen Möglichkeiten bleibt. Rund um das Rätehaus parken nur Autos. Fahrschüler haben hier den Raum, ein Auto erstmals zu lenken, sonst gibt es nicht viel Interessantes. Der Gouverneur will die Bagger im Februar oder März anrücken lassen und er stützt sich auf ein Gutachten, das dem Rätehaus durch die lange Nichtnutzung Schäden zuschreibt, die nur sehr teuer zu beheben seien. Abriss und Neubau seien da billiger. Nur, was dann gebaut werden soll an dieser prominenten Stelle, ist völlig unbekannt. Manch einem in Kaliningrad schwant daher bereits, das werde kein gutes Ende nehmen, wie zum Beispiel Piotr Tschernenko, Vorsitzender der regionalen Architektenkammer. Architektur und Städtebau sind komplizierte Dinge. Um zu entscheiden, welchen Weg ein solches Gelände nimmt, dieser komplizierte Ort, sind die Meinungen zweier Architekten, die den Gouverneur beraten, katastrophal wenig, wenn man weiß, dass beide keine Städtebauer sind. Tschernenko verweist auf Projekte der vergangenen Jahre in Kaliningrad, der Fischmarkt in unmittelbarer Nähe des Doms und der Siegesplatz, architektonische Beliebigkeit und wenig Expertise, so die Kritik. Dabei gibt es für die bauliche Zukunft des Zentrums dieser Stadt wohl keinen wichtigeren Ort. Fast an der Stelle des Rätehauses stand früher, als Kaliningrad noch Königsberg hieß, das berühmte preußische Schloss der Stadt. Bei Kriegsende war es eine ausgebombte Ruine, die Sowjetunion ließ die Reste schließlich sprengen. Ein Wiederaufbau ist eine immer wieder vorgetragene Vision, aber ein breiter Wille dazu ist in der Stadt nicht zu erkennen. Was dann? Ein Shoppingcenter? Eine Kulturmeile? Eine Fußgängerzone? Der Gouverneur will innerhalb weniger Monate entscheiden. Eine breite öffentliche Beteiligung wird es wohl nicht geben. Wenn das stilbildende Dom Sowjetow, das Haus der Räte, schon abgerissen werde, dann wenigstens mit Anstand, so sagt es Historiker Massienko. Man sollte versuchen, Leuten den Zugang zu ermöglichen, die dort noch nicht waren, damit sie sich verabschieden können, damit sie Tschüss sagen können, damit sie hochgehen und auf die Stadt schauen können. Denn das Rätehaus ist mit seiner ganzen kastenhaften Unfertigkeit eben auch dies, ein Symbol seiner Stadt, Kaliningrad.
Aus Kaliningrad war das eine Reportage von Tilko Gries. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Wie viele Menschen müssen geimpft werden, damit wir wieder mehr über Klimawandel sprechen? Das möchte die Tageszeitung in der Rubrik »Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?« von selbigem erfahren. Weil Friedrich Küppersbusch natürlich keine genauen Zahlen nennen kann, flüchtet er sich ins Grundsätzliche. Tolle Auswahl zwischen gegrillt werden und ersticken. Immerhin schlägt beides je ärmer, desto schlimmer zu. Das schenkt uns zwei Erkenntnisse. Erstens, selbst ohne Corona und Klimawandel ist die Welt ein ungerechter Ort. Und zweitens, wir können, wenn wir wollen. Tja, wie sich diese Erkenntnisse aus dem Umstand erschließen sollen, dass Ärmere von Corona und Klimawandel besonders betroffen sind, kapieren wir auch nach längerem Grübeln nicht. Aber sei es drum. Wir bleiben der Pandemie verbunden und schlagen in der Süddeutschen Zeitung die Liste eines Jahres auf. Der Autor und Dramaturg Thomas Oberender präsentiert jede Menge Wörter, darunter Nachverfolgung, Herdenimmunität, Demokratur, Geisterspiele, die er für die Historienbilder dieser Zeit hält. Es ist unseres Wissens das erste Mal, dass in einem deutschsprachigen Feuilleton auf der Länge einer kompletten Zeitungsspalte ausschließlich Substantive getrennt durch Kommata stehen. Und wer jedes einzelne lesen will, sollte einen Geduldsfaden aus Stahltrossen haben. Erquicklicher ist Oberenders Begleittext. Unsere Sprache und das Virus funktionieren ganz ähnlich. Das Virus, das selbst kein Lebewesen ist, kann sich nur dank eines Wirts verbreiten. Dafür schleust es seine molekulare Information in dessen Zellen. Das Virus ist ein Code, der das genetische Skript seines Hosts reprogrammiert. Das geschieht seit Millionen Jahren und ist Teil unserer Symbiogenese. Unsere gesprochene Sprache ist so gesehen ein kollektiver Antwortgesang auf das Eindringen des Virus in unsere Körper und von da in unsere sozialen Vitalsysteme. In dieser Sphäre der Worte, die unser Denken versorgen, gibt es also zahllose Spreader, die unseren Verstand mit neuen Begriffen infizieren, was Klarheit genauso fördert wie Täuschung. Thomas Oberender in der SZ. Vom Abstrakten zum Konkreten. Unter dem Titel »Mit 40 in Rente« erklärt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, was es mit den Frugalisten auf sich hat. Das sind Menschen, die möglichst früh finanziell unabhängig sein wollen und deshalb in jungen Jahren bei kärglichem Konsum Sparquoten von 50% und mehr anstreben. Worüber die FAZ-Autorin Melanie Mühl entschieden die Stirn runzelt. Wer nicht geerbt hat und ohnehin ein entspanntes Dasein als Privatier führt, muss, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, die Zähne zusammenbeißen, seine Konsumimpulse kontrollieren, eisern sparen, Sonderangebote kennen, Geld in Aktien und Fonds anlegen und hoffen, dass einen die Kurse nicht im Stich lassen. Kurz gesagt, man muss ein recht spaßbefreites Leben führen. Ohne ein überdurchschnittlich gutes Einkommen kann man den Frugalistentraum gleich begraben, konstatiert Melanie Mühl. Die FAZ-Autorin ist der Meinung, dass man seinen Träumen vom zukünftigen Glück nicht sein gegenwärtiges Leben opfern sollte. Falls Sie das für einen guten Ratschlag halten, Achtung! Die Neue Zürcher Zeitung titelt hübsch paradox: Wir raten, gute Ratschläge zu ignorieren. Die Ausführungen des Schweizer Schriftstellers Alain-Claude Sulzer sind unterhaltsam. Der erste Satz jedoch ist irgendwie murks. Er lautet: Guter Rat ist teuer, ruft der Verzweifelte. Haben Sie je einen Verzweifelten rufen hören, guter Rat ist teuer? Wir nicht, nicht in diesem Jahrtausend und auch vorher höchstens in Büchern. Einen Schiffbrüchigen jedenfalls, der guter Rat ist teuer ruft, während ihm die letzte Planke wegschwimmt, Sulzer wählt genau dieses Bild, können wir uns als kentererprobte Segler außerhalb von Satire schlicht nicht vorstellen. Und das war's. Da es heute an einer schmissigen Überschrift fehlt, der wir das letzte Wort überlassen könnten, sagen wir nur noch, was wir in solchen Fällen immer sagen. Tschüss.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Guten Abend.